Morgen. Bevor ich eine Predigt schreibe und ich ziehe ja so von einer Gemeinde zur nächsten als Vertretungskraft, frage ich immer den Herrn, was ich denn den Gemeinden so sagen soll. Welchen Bibeltext ich denn auslegen soll. Jedes Mal wieder eine Herausforderung, weil ich kenne ja nicht immer die Gegebenheiten oder das, was euch gerade bewegt, was hier gerade so Thema ist. Also sitze ich da und bete. Und so saß ich auch wieder betend vor dem Herrn und fragte ihn. Kurz darauf fragte mich jemand, ob ich denn die letzten Worte Jesu in der Bibel wüsste. Sollte man als Theologin. Jetzt frage ich euch mal, wisst ihr die letzten Worte Jesu in der Bibel? Du bist jetzt still. Na? Nee, die in der Bibel. Ah. Ganz am Ende der Heiligen Schrift steht, ja, ich komme bald. Dort sagt Jesus in der Offenbarung, ja, ich komme bald. Ich las den Text in seinem Kontext und hörte in mir ganz deutlich die Stimme, über den, Kerstin, sollst du predigen. Ich erschrak ein wenig und dachte, ach Herr, hast du nicht einen Alternativtext? So geht es mir dann manchmal auch, ne? Ich kämpfe dann so innerlich. Und dann kam mein Sohn ins Wohnzimmer, setzte sich neben mich aufs Sofa und sagte, sag mal Mama, worüber predigst du denn als nächstes? Und ich sage, ja, ich bin mit dem Herrn noch so am Reden. Er hat mir da einen Text genannt, aber ich bin da noch nicht so grün mit. Und dann nahm mein Sohn die Bibel, schlug sie auf und sagte, sag mal lesen. Und las den Text durch und wurde ganz still und sagte, doch Mama, über den sollst du, glaube ich, predigen. Dann ging er wieder weg und am nächsten Tag, glaube ich, ne, David, kam er wieder und sagte, Mutti, hast du dich jetzt entschieden? Und dann sage ich, oh, ich ringe immer noch mit mir, aber ich habe das Gefühl. Und dann wurde er ganz energisch und sagte, Mama, über diesen Text sollst du predigen, das spüre ich. Und dann habe ich auf meinen 10-jährigen Sohn und auf den Herrn gehört und habe mich über diesen Text hergemacht. Und jetzt dürft ihr das Ergebnis hören. Ja, ich komme bald, sagt der Herr. Was bewirkt das in dir? Wartest du auf ihn? Erwartest du ihn? Rechnest du damit, dass er jederzeit kommen kann? Bist du bereit, ihn zu empfangen, wenn er jetzt käme? Oder denkst du, ach, das denken die Christen jetzt schon seit 2000 Jahren? Und nichts ist passiert, das kann noch dauern. Der Herr sagt, ja, ich komme bald. Und weil diese Wahrheit so immens wichtig ist, unterstreicht Jesus sie sehr deutlich als krönenden Abschluss des Wortes Gottes im letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung. Ohne einen Zeitpunkt und ein Datum zu nennen. Nirgendwo in der Bibel werden wir einen Zeitpunkt, ein Datum oder einen Tag hören. Und wenn einer das behauptet, dann liegt er falsch. Aber Jesus ruft dort dreimal wie ein Glockenschlag, der aufwecken soll. Ich komme bald, ich komme bald, ich komme bald. Schauen wir uns nun den Text aus der Offenbarung im Kontext an. Ich lese uns den Text aus Offenbarung 22 ab Vers 6. Es ist ein längerer Text, ich habe ihn deswegen mal mitgebracht. Lest gerne mit. Der Engel versicherte mir, alles, was dir gesagt wurde, ist zuverlässig und wahr. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten spricht, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Und Jesus sagte, und siehe, ich komme bald. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Ich, Johannes, habe alles gesehen und gehört, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir dies gezeigt hatte, und wollte ihn anbeten. Doch er sagte: Tu das nicht, ich bin ein Diener Gottes, genauso wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich nach den Worten dieses Buches richten. Bete Gott an. Dann sagte er zu mir: Versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der er sich erfüllt, ist nah. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln, und wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen, und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Hunde müssen draußen bleiben, und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist und die Braut rufen: Komm! Und wer es hört, solle in den Ruf mit einstimmen: Komm! Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist: das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm doch, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Soweit. Wenn man Offenbarung 1,1 und 22,6 miteinander vergleicht, merkt man, dass diese Verse alles Dazwischenstehende in der Offenbarung einrahmen. Hier am Schluss des Buches haben wir lauter Dialoge mit verschiedenen Beteiligten, und manchmal ist das gar nicht so einfach zu erkennen, wer spricht denn hier eigentlich. Wir haben Johannes, wir haben einen Engel, wir haben Jesus selbst, der Heilige Geist und die Gemeinde als Braut. Dieses letzte Kapitel trägt ausgesprochen evangelistische Züge. Man spürt die Sehnsucht Jesu, dass Menschen zu ihm umkehren, sich retten lassen, um vom Wasser des Lebens trinken, bevor es zu spät ist. Jesus will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Schauen wir uns nun den Text im Einzelnen an, wobei ich jetzt nicht auf alles eingehen werde, sonst sitzen wir morgen noch hier, also seid getrost. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Es sind drei Teile, und ich muss sie leider heute alle bringen, weil sie zusammengehören. Die Verse 6 bis 9. Ich habe sie überschrieben mit: Seid getrost, Gottes Wort ist zuverlässig und wahr. Er kommt bald. Zuerst spricht einer der sieben Schalenengel aus den Kapiteln zuvor. Der Engel versicherte mir: Alles, was dir gesagt wurde, ist zuverlässig und wahr. Es bleibt auffallend, wie oft der Inhalt der Offenbarung als glaubwürdig bekräftigt wird. Das lesen wir immer wieder in der ganzen Offenbarung. Sicher geschieht dies auch, weil die Alltagserfahrungen der verfolgten Gemeinden oft dagegen sprachen. Sie erlebten viel Verfolgung, viel Leid. Oft sieht es so aus, als ob das Böse siegt. Aber Jesus versichert seinen Kindern, dass er siegen wird. Seine Verheißungen werden sich zuverlässig erfüllen. Trotz so mancher Kämpfe, trotz Finsternis um uns, Trotz innerer Anfechtung will der Herr seinen Kindern eine sichere Hoffnung schenken. Er ist treu und sein Wort ist wahr. Es wird sich erfüllen, was er verspricht. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten spricht, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Das Buch der Offenbarung ist Gottes Wort, nicht nur Wort von Menschen. Und so wie Gottes Geist die Propheten und die Apostel inspiriert hat, seine Worte aufzuschreiben, so stammen auch die Worte der Offenbarung vom Herrn selbst. Warum hat Gott die Worte der Offenbarung vermittelt? Im Text heißt es selbst, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Hier haben wir das Wort bald. Und bei vielen ploppt jetzt ein Fragezeichen auf. Wieso bald? Wir warten doch schon 2000 Jahre. Bald ist nach dem Zeitmaß Gottes zu verstehen. In 2. Petrus 3, 8 folgende steht: Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und ab Vers 14 heißt es dann: Bemüht euch deshalb, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf all dies wartet. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Dieser Text in Petrus erklärt uns das bald. Für den Herrn sind es nämlich nur 2 Tage. Und so 2000 Jahre sind für ihn nur 2 Tage. Und es ist wichtig zu wissen, gerade in unserer Zeit, wo ganz viele Menschen darüber reden, dass wir in der Endzeit leben, seit Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt ist Endzeit. Das ist die biblische Lehre. Nicht erst jetzt, wo irgendwo alles drunter und drüber geht. Die Bibel sagt, seit Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt leben wir in der Endzeit. Und in dieser Zeit sollen alle Christen den Herrn jederzeit erwarten. Und in all den Jahrhunderten haben dies Christen auch getan. Die Zeichen der Zeit, die Jesus im Matthäus-Evangelium nennt, wie Erdbeben, Hungersnot, Seuchen, Kriege und Verfolgung und vieles mehr, die gab es schon damals. Die gab es schon zur Zeit der 7 Gemeinden, denen Johannes hier in der Offenbarung schreibt. Und seit es Israel wieder als Staat gibt und aus aller Welt Juden zurück nach Israel kehren, sollten wir erst recht wachsam sein und Jesu Kommen jederzeit erwarten. Es muss nichts mehr passieren. Jesus kann jeden Moment kommen. Das ist das Wort der Bibel. Das in der Offenbarung Prophezeite begann sich unverzüglich zu erfüllen, als Johannes es offenbart bekam. Das bald ist eine Anzeige auf Gottes Uhr. Aber die Zeit läuft ab. Es ist wie eine Sanduhr, die durchläuft. Und sie begann damals zu laufen und läuft jetzt. Und wir wissen nicht, wann der letzte Sandkorn durchgelaufen ist. Daher folgt Vers 7. Und Jesus sagte: Und siehe, ich komme bald. Jeder, der sich an den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Hier begegnen wir einer der 7 Seligpreisungen der Offenbarung. Ja, diese Offenbarung hat Seligpreisung, falls ihr es noch nicht wusstet. Und hier ist die 6., die vorletzte. Die Gemeinde soll das biblische Wort hören, bewahren, daran festhalten und danach leben. Es ist traurig, dass es heute viele Kirchen und Gemeinden nicht mehr tun. Gerade für eine christliche Gemeinde, die von Verführung, Verweltlichung, Irrlehrern und Verfolgung bedroht ist, bleibt dies lebenswichtig, Gottes Wort zu bewahren. Zu allen Zeiten. Nun überspringe ich mal die Verse 8 und 9 und wir schauen uns den zweiten Abschnitt dieses Textes an, die Verse 10 bis 16. Jetzt seid ihr schon zu weit, ihr müsst mal zurück. So, danke. Dann sagte er zu mir, versiegle dieses Buch nicht. Halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sie sich erfüllen, ist nah. Johannes soll die Prophetie der Offenbarung nicht geheim halten. Er soll die Offenbarung sofort an die kleinasiatischen Gemeinden senden, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, die Ereignisse und Prophetien, die in der Offenbarung beschrieben und offenbart werden, begannen sich eben damals schon zu erfüllen. Und die christlichen Gemeinden damals schon in den kleinasiatischen Städten mussten ab sofort die Möglichkeit haben, diese Ereignisse zu verstehen und richtig einzuordnen. Wie gesagt, die Endzeit, die fing damals schon an und die Sanduhr läuft durch. Für moderne Ohren fast unverständlich ist der Vers 11. Da knackt es man erstmal dran. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer sich Gott geweiht hat, soll das auch weiterhin tun. Soll das bedeuten, dass Gott nicht will, dass Menschen umkehren und ihr Leben ändern? Nein. Nein, denn dies würde der Botschaft der Offenbarung und des Evangeliums selbst widersprechen. Jesus ist gekommen, verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Er ist für jeden aus unbeschreiblicher Liebe gestorben am Kreuz. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben, jeder von uns. Er will uns ewiges Leben in seiner Herrlichkeit ermöglichen und schenken. Aber wir haben einen freien Willen und wir können und sollen uns entscheiden, ob wir Jesus glauben, sein Geschenk für uns annehmen und unter seiner Herrschaft leben wollen oder eben nicht. Vers 11 muss im Licht der wiederholten Aussage, siehe, ich komme bald und die Zeit ist nahe, verstanden werden. Das Kommen Jesu Christi wird sehr schnell gehen, dass den Menschen keine Zeit mehr bleiben wird, ihre Entscheidung oder ihr Verhalten zu ändern. Ich komme wie ein Dieb, sagt Jesus selbst in den Evangelien. Das Kommen Jesu Christi wird so schnell geschehen, dass den Menschen keine Zeit mehr bleiben wird, ihre Entscheidung oder ihr Verhalten zu ändern. Wenn der Herr wiederkommt, sind alle Schicksale besiegelt. Das ist die Bedeutung von Vers 11. Leidende Gläubige fragen vielleicht, gerade die, die verfolgt werden. Lohnt es sich, ein Leben nach Gottes Willen zu führen und trotz allem Widerstand und Verfolgung Jesus zu dienen? Die Antwort folgt in Vers 12. Jesus sagt, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Es ist so, als ob uns jemand zuruft, gib nicht auf. Bald ist der Kampf zu Ende. Bald ist die Ziellinie erreicht. Bald gibt es Lohn, wenn Jesus wiederkommt. Die Belohnung empfangen Christen am Richterstuhl Christi, laut dem Korintherbrief. Dort werden Jünger Jesu nicht verurteilt, sondern beurteilt. Wir erscheinen dort nicht vor einem Strafgericht, sondern vor einem Preisgericht. Denn der Richter selbst hat am Kreuz bereits alles für unsere Schuld bezahlt. Wir sind, wenn wir an Jesus glauben, aus Gnade gerettet. Wenn Jesus wiederkommt, bringt er eine Belohnung mit. Unser Preisrichter ist niemand anders als der ewige Sohn Gottes, der sagt: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Unser Schöpfer selbst kommt und bringt einen Lohn mit. Wir bekommen unseren Lohn von ihm selbst überreicht. Stellt euch das vor. Jesus überreicht euch persönlich, jedem Einzelnen, den Lohn. Diese Aussicht soll uns ermutigen. Gleichzeitig stellt sich damit eine wichtige Frage: Wofür wird es beim Kommen des Herrn eigentlich Lohn geben? Die Antwort lautet: Für alles, was wir in der richtigen Gesinnung, in Treue und aus Liebe für Jesus getan haben. Dabei geht es nicht nur um das Was, sondern besonders auch um das Wie. Es geht besonders um unsere Herzenshaltung, unsere Motivation. In 1. Korinther 13, 3 heißt es: Selbst wenn wir bereit sind, als Märtyrer zu sterben, nützt es uns nichts, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Ohne Liebe bleibt die größte Tat fruchtlos. Oder wenn wir ein großes finanzielles Opfer bringen, nur um von Menschen dafür bewundert zu werden, dann haben wir unseren Lohn bereits empfangen, laut Matthäus 6. Aber wir sollten uns davor hüten, einander zu bewerten. Denn der Herr sieht das Herz, nicht wir. Und auch nicht die Größe der Aufgabe ist entscheidend. Die Treue zählt. Treue im Zeugnis für den Herrn, Treue im Umgang mit dem Besitz, den er uns anvertraut hat, Treue in den Aufgaben, die er uns gibt. Eins ist ganz sicher: Am Richterstuhl wird es einige Überraschungen geben. Christen, die viel im Hintergrund in Treue gedient haben, ungesehen von Menschen, werden vielleicht deutlich mehr Lohn empfangen als die, die in der Öffentlichkeit standen. Gleichzeitig werden wir erstaunt sein, wie viel Lohn wir vielleicht für Dinge bekommen, die in unseren Augen Kleinigkeiten gewesen sind. Dem Briefträger in der Sommerhitze ein Glas Wasser anbieten, ein ermutigendes Wort der Verkäuferin an der Kasse, spontan mit anzupacken, wenn gerade der Nachbar Hilfe benötigt, oder vieles mehr. Gott wird nichts davon vergessen. Wir werden auch Lohn dafür bekommen, dass wir Gott in schweren Zeiten vertraut haben. Auch das sagt die Heilige Schrift: Wenn wir in Prüfungen ausharren, werden wir nicht aufgeben. Deshalb gib nicht auf, wenn dir gerade das Wasser bis zum Halse steht. Halte durch, der Herr kommt bald. Sei treu in den Aufgaben, die Gott dir gibt, auch wenn du vielleicht nicht die Frucht siehst, die du dir wünschst. Dein Lohn ist bei deinem Gott. Er wertschätzt das, was du in der richtigen Herzenshaltung für ihn tust. Und in 1. Korinther 15, 58 steht: Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. In den nächsten Versen ringt der Herr wieder um jeden. Und ihr müsst diesen Text Offenbarung wirklich so lesen: Er ringt um die Menschen. Und so lesen wir in Vers 14: Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Hier haben wir die letzte Seligpreisung der Offenbarung. Waschen bedeutet Jesu Angebot der Rettung annehmen, an ihn glauben und an das, was er für uns am Kreuz getan hat. Als Christen bringen wir unsere Schuld zu Jesus und bitten ihn darum, uns zu vergeben. Wir halten noch einmal fest: Ob man dieses Waschen durchführt, ist Sache und Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Aber das Waschen, die Vergebung der Sünden und das ewige Heil verdanken wir allein Jesus Christus, der sein Leben und Blut für uns geopfert hat. Er wäscht uns quasi durch sein Blut rein. Nur wer das Heil in Jesus annimmt, der hat ein legitimes Anrecht am Baum des Lebens und damit am ewigen Leben in seinem himmlischen Reich und in der neuen Schöpfung. Solche Menschen haben ein ewiges Bürgerrecht und können ins neue Jerusalem einziehen. Jesus droht nicht in Vers 14, sondern er lockt. Und ebenso klar ist die Warnung von Vers 15. Doch die Hunde müssen draußen bleiben, um mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Bestimmte Menschen können also das himmlische Jerusalem nicht betreten. Manche Kommentare schreiben, dass diese Menschen ausgeschlossen sind. Dieser Begriff ist allerdings misslich, denn er verdeckt, dass die Betreffenden sich durch die Ablehnung Christi selbst ausgeschlossen haben. Sie verfehlen das neue Jerusalem aus eigener Schuld. Sie tolerieren ihr sündiges Leben und wollen es auch nicht ändern. Sie entscheiden sich gegen Gottes Gebote und schlagen Jesu rettende Hand aus. Gerade damit dies nicht geschieht, warnt Vers 15 alle Menschen. Der Begriff Hunde, in unseren Ohren doch sehr seltsam, steht in der Bibel für unterschiedliche Menschengruppen, immer wieder mal was anderes. Es empfiehlt sich hier, von der Bezeichnung Hunde in einem weiteren Sinn auszugehen. Gemeint sind alle Menschen, die zu ihrem sündigen Leben stehen, es tolerieren und die Erlösung ausschlagen. Wer Jesus wirklich liebt und ihm folgen will, versucht auch seinem Wort und damit ihm gehorsam zu sein, sonst ist irgendetwas faul. Keiner von uns ist perfekt, und das möchte ich nochmal betonen. Keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns sündigt und wird schuldig. Wir dürfen alle immer wieder der Vergebung, Aber wenn es uns bewusst wird, dass wir gegen Gottes Willen handeln, gilt es, dies zu korrigieren und um Vergebung zu bitten. Wenn jemand meint, es hätte keine Konsequenzen für die Ewigkeit, wenn er bewusst weiter gegen Gottes offenbarten Willen lebt und Sünde toleriert, dann liegt er falsch. Diese Wahrheit zieht sich durch die gesamte Bibel wie ein roter Faden, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und so bestätigt der auferstandene Jesus in Vers 16 die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der Offenbarung noch einmal mit der Glut werbender Liebe. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und der Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern ist der Stern, der am Ende der Nacht, kurz vor Sonnenaufgang, sichtbar wird. Wenn der Morgenstern am Horizont erscheint, dann bedeutet das, bald geht die Sonne auf. Bald ist Licht am Ende des Tunnels. Das kann dir in der dunklen Zeit, in der wir leben, immer wieder neue Hoffnung geben. Dieser Augenblick steht sehr nahe bevor. In Römer 13,11 folgendes steht: Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Die nächsten Verse können wir daher überschreiben, und nun haben wir den letzten Teil, Verse 17 bis 21. Jesus kommt bald, wache und erwarte ihn jederzeit. Der Geist und die Braut rufen: Komm. Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist freut sich auf den Augenblick, in dem die Gemeinde mit ihrem himmlischen Bräutigam zusammentrifft. Denn die Gemeinde wird in der Bibel als Braut gesehen. Und es sollte eigentlich ganz normal sein, dass die Gemeinde sich nach Christus sehnt, dass sie danach verlangt, dass er endlich wiederkommt. Diese Sehnsucht wird der Heilige Geist in uns bewirken, wenn er unser Herz tatsächlich erfüllt. Kämpfel schreibt dazu, jeder wahre Christ ist mit Christus verlobt und es sollte bei ihm die Zuneigung und Sehnsucht nach Christus geben, so wie das Herz jeder verlobten jungen Frau in liebevoller Sehnsucht nach ihrem Geliebten aufgeht. Dieses Bild ist hier. Vielleicht ihr Männer müsst es jetzt umzwitschen, ja. Für mich als Frau ist das einfacher zu verstehen. Diese Sehnsucht nach dem Liebsten. Deshalb folgt auch sofort die persönliche Aufforderung, und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und weiter heißt es, und wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Jesus wartet auf jeden von uns, dass wir zu ihm kommen und uns beschenken lassen. Er kennt unseren Durst, so vielfältig er sein kann, und er möchte ihn stillen, weil er uns liebt. Er möchte retten, er möchte erlösen, er möchte befreien und er möchte beschenken. Und weil dies so ist, findet der Herr noch einmal sehr strenge Worte. Vers 18, und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist, das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Warum ist Jesus hier so streng? Warum sind seine Worte hier so scharf und eindringlich? Wer an Gottes Wort etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt, fügt der Gemeinde und allen Menschen, die diese Worte hören, schwersten Schaden zu. Leider haben das sehr viele Theologen in den letzten Jahrzehnten getan. Im schlimmsten Fall finden Menschen nämlich dadurch nicht das Heil in Jesus, sondern gehen verloren. Und deshalb ist Jesus hier so scharf. Gerade im Bewusstsein, dass der Herr bald wiederkommt, ist es schrecklich, Gottes Wort zu verändern oder es echt ernst zu nehmen, es zu verwässern oder zu sagen, es gilt heute nicht mehr. Es kostet Menschenleben und deswegen ist der Herr hier so scharf, weil er liebt und jeden gewinnen will. Der Herr kann es nicht oft genug sagen und so wiederholt er 20. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Ja, ich komme bald. In diesen Worten Jesus schwingt eine tiefe Sehnsucht mit. Das Verlangen, seine Braut, seine Kinder bald bei sich zu haben, dafür schlägt sein Herz. Er sehnt sich noch viel mehr nach uns, als wir uns nach ihm sehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Er sehnt sich viel mehr nach dir, als du dich nach ihm sehnst. Hätte er sonst diesen Weg ans Kreuz gewählt? Für dich? Er sehnt sich nach seiner Braut, nach seinem Kind. Ja, ich komme bald. In diesen Worten Jesu schwingt auch der dringliche Aufruf Jesu mit, dass sich noch jeder retten lässt, der noch kein Kind Gottes ist. Ja, ich komme bald. Glaubst du daran, dass er jederzeit wiederkommen kann? Maranatha, der Herr kommt. So haben sich die Christen vor 2000 Jahren begrüßt. Darauf waren sie fokussiert. Das war ihre lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung war ihre Motivation, mit Jesus schon jetzt eine lebendige Beziehung zu pflegen, seinem Wort gehorsam zu sein, zu beten, das Evangelium weiterzusagen, um noch andere zu retten und Gemeinde zu bauen, trotz grausamer Verfolgung. Und das war auch die Hoffnung und Motivation vieler Christen all die Jahrhunderte der Kirchengeschichte und Missionsgeschichte. Die Erwartung, dass der Herr wiederkommt als Bräutigam, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich zu holen, motivierte sie, dem Herrn zu dienen, ihm gehorsam zu sein, das Evangelium in alle Welt zu tragen und Gemeinde zu bauen. Und so sollte es auch noch heute sein. Die Hoffnung, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, lässt wahre Jünger Jesu nicht passiv werden, sondern aktiv. Sie wollen Jesus gefallen, wenn er wiederkommt, wie eine Braut, die sich ein wunderschönes Kleid anzieht. Sie wollen, dass viele gerettet werden und nicht verloren gehen. Die auf den Herrn wartende Gemeinde ist nicht lauschläfrig und passiv, sondern heiß, wachsam und aktiv für den Herrn. Jesus wird seine Braut, die Gemeinde, abholen in sein Reich. Dies kann laut Bibel jederzeit passieren. Vielleicht schon heute. In Johannes 14,1 folgendes steht: Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Und in Offenbarung 21 heißt es: Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Was für eine Hoffnung und Perspektive. Und diese Hoffnung und Perspektive brauchen wir heute umso mehr im Angesicht der täglichen Nachrichten, im Angesicht von Krieg, Terror und Naturkatastrophen und all dem anderen. Der Herr will, dass wir täglich mit seinem Kommen rechnen. Das betont Jesus mehrmals in seinen Endzeitreden in Matthäus und auch hier in der Offenbarung, wie ein Glockenschlag, der uns aufwecken will. Denn wer mit ihm rechnet, der verrechnet sich nicht. Rechnest du damit? Welche konkreten Auswirkungen hat die Wahrheit, dass Jesus bald kommt, auf dein Leben? Wann hast du das letzte Mal etwas getan, weil du davon überzeugt bist, dass der Herr bald kommt? Darf ich persönlich werden? Hat der Herr schon dein Herz? Bist du gerettet? Wenn nicht, dann komm heute zu ihm. Ergreif sinnbildlich seine Hand und lass dich von ihm retten. Er liebt dich so sehr, dass er sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat, um dich zu retten. Niemand liebt dich so sehr wie er. Er sehnt sich nach dir und er will dich reinwaschen von aller Schuld, von aller Scham und aller Angst. Er will dich als seine Braut, als sein Kind und mit dir die Ewigkeit verbringen. Wenn wir das alles im Herzen begreifen, dann rufen wir mit allen Gläubigen: Amen, komm doch, Herr Jesus. Jesus kommt bald. Seid getrost, bereite dich vor und erwarte ihn jederzeit. Amen. Wir hören, und ihr könnt auch gerne mitsingen, jetzt ein Lied.